Ein herzliches Grüß Gott zur Talk- und Musiksendung aus München bei Radio Horeb, sagt Ihnen Martina Kick. Schön, dass Sie heute Mittag mit dabei sind. Heute wenden wir uns einmal der Geschichte und der Entstehung des Erzbistums München und Freising zu. Obwohl heute vom Erzbistum München und Freising die Rede ist, war das nicht immer so. Denn fast 1100 Jahre lang war nicht München, sondern die alte Bischofsstadt Freising der geistliche Mittelpunkt des Bistums. Der heilige Bonifatius hat im Jahre 739 das Bistum Freising errichtet. Doch vorbereitet war die Gründung schon einige Zeit davor. Der heilige Korbinian hat dafür gesorgt und eigentlich gilt er auch als der geistliche Vater des Erzbistums. Wie sich das alles damals zugetragen hat und wie die weitere Entwicklung des Bistums schließlich vonstatten ging, bis hin zur Gründung des Erzbistums München und Freising, damit beschäftigt sich der Verein für Diözesangeschichte. Er hält nicht nur die Geschichte des Erzbistums München und Freising für uns lebendig und nachvollziehbar, sondern forscht auch immer mal wieder nach und versucht, dabei auch noch Unbekanntes zu entdecken und für uns zugänglich zu machen. Jedes Jahr bringt der Verein ein neues Programm heraus, das mit Vorträgen und Veranstaltungen verschiedene Epochen der Bistumsgeschichte in den Mittelpunkt rückt und die Geschichte damit wieder mit Leben füllt. Verantwortlich und auch maßgeblich an der Entstehung des Jahresprogramms beteiligt ist der Vorsitzende des Vereins für Diözesangeschichte, Professor Dr. Franz Xaver Bischof. Und er ist heute Mittag zu Gast bei uns im Münchner Studio. Ich freue mich, Herr Professor Bischof, Sie heute bei Radio Horeb begrüßen zu können. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herr Professor Bischof, Sie kennen sich besonders gut aus mit der Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Dafür haben Sie seit dem Jahr 2007 auch eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München inne. Studiert haben Sie ursprünglich katholische Theologie in Luzern und Paris und Sie stammen auch aus der Schweiz, aus St. Gallen. Doch die Kirchengeschichte beschäftigt Sie nicht nur an der Universität, sondern auch im Verein für Diözesangeschichte des Erzbistums München und Freising sind Sie aktiv. Seit vergangenem Jahr haben Sie dort den Vorsitz übernommen. Und damit sind wir auch direkt bei unserem Thema heute Mittag angekommen, dem Verein für Diözesangeschichte. Herr Professor Bischof, welche Aufgaben übernimmt der Verein für Diözesangeschichte im Erzbistum denn nun ganz genau und seit wann gibt es ihn eigentlich schon?
Ja, die Aufgaben des Vereins sind laut unserer Satzung die Erforschung der Geschichte des ehemaligen Bistums Freising und der heutigen Erzdiözese München und Freising. Einerseits und andererseits die zweite Hauptaufgabe, die Pflege des geschichtlichen Bewusstseins. Jetzt die Frage konkret, wie macht er das? Einerseits, indem wir wissenschaftlich tätig sind, wir geben jährlich ein Jahrbuch heraus, das Beiträge zur Bistumsgeschichte enthält, auch Darstellungen und Quellen. Aber wir organisieren auch für unsere Mitglieder ein jährliches Vortragsprogramm, wie Sie eben gesagt haben, von durchschnittlich 6 bis 8 Vorträgen pro Jahr und zudem jährlich auch eine Exkursion mit unseren Mitgliedern, eine Studienfahrt, die wir begleiten zu einem besonderen Baudenkmal unserer Diözese, also eine Kirche, ein Kloster und so weiter. Gegründet wurde dieser Verein und da sieht man dann klar, dass das Programm, die Aufgabenstellung des Vereins eben gerade aus dieser Gründungsgeschichte heraus verständlich ist, wurde er anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums des Vereins 1924. Damals war nämlich die Situation, dass man gesagt hat, ja, wie war denn das mit dem Korbinian? Und da hat man halt die Legende gehabt, die Wundererzählungen, aber da war man dann nicht mehr zufrieden mit, man wollte das genauer wissen, man wollte an die Quellen gehen. Aber es gab viele weiße Flecken in der Bistumsgeschichte und deshalb war die Initiative damals, wir machen einen Verein, die diese Aufgabe übernimmt. Natürlich arbeitet nicht nur der historische Verein, unser Diözesan-Geschichtsverein, an der Aufarbeitung der Bistumsgeschichte, das machen andere auch, aber uns ist das ein ganz konkretes Anliegen.
Sie wollen also Licht ins Dunkel unserer Diözesangeschichte im Erzbistum München und Freising bringen. Wer wirkt denn alles im Verein mit und von wem erhalten Sie Unterstützung für Ihre Aufgaben?
Also der Verein an der Spitze setzt sich zusammen aus einem Vorstand, der besteht aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden. Der zweite Vorsitzende ist aktuell der derzeitige Domdekan Prälat Dr. Lorenz Wolf, einem Schriftführer, einem Kassier und zwei Beiräten. Aber bestehen tut der Verein eigentlich aus unseren Mitgliedern. Der Vorstand allein, der wäre ein Kopf ohne Glieder. Mhm. Und unterstützt werden wir natürlich hauptsächlich von unseren Mitgliederbeiträgen. Wir bekommen jährlich auch einen Zuschuss von der Erzdiözese und dann haben wir noch ein bisschen Erspartes. Das sind unsere Einnahmenquellen.
Mhm. Und ich glaube, 550 Mitglieder haben Sie zurzeit im Verein für Diözesangeschichte.
Ja, ein ja. Mhm. Bisschen weniger könnten es sein, aber in etwa. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Zahl, weil für einen historischen Verein, zumal für einen kirchenhistorischen Verein, ist das eine sehr schöne Mitgliederzahl. Allerdings müssen natürlich auch wir schauen, und das ist auch eine Aufgabe des ersten Vorsitzenden, dran denken, wie es geht weiter. Es braucht immer wieder Nachwuchs bei den Mitgliedern. Und wie bei allen Vereinen haben auch wir natürlich das Problem, dass wir jüngere Mitglieder noch einige verkraften könnten.
Mhm. Ja,
wir sind tendenziell auch etwas überaltert, aber da ist es mir gerade auch ein Anliegen an der Universität, dass ich Studierende für unseren Verein eben begeistern kann und hier ein Reservoir habe, um neue Mitglieder zu finden.
Sie sitzen sozusagen an der Quelle, wo die jungen Menschen auch hinkommen. Wollen Sie über den Verein für Diözesangeschichte die Menschen für die geschichtlichen Themen des Erzbistums begeistern? Und warum ist Ihnen das wichtig?
Warum ist es wichtig, kann man vielleicht am besten erklären, wenn man das an einem Beispiel zeigt. Jedes Kind ist interessiert, woher sein Vater, seine Mutter, sein Großvater, seine Großmutter, vielleicht sogar noch seine Urgroßvater und Urgroßmutter kommt, gewinnt von daher eine Identität. Ebenso wichtig ist es für Mitglieder einer Diözese, dass sie wissen, woher wir kommen, was im Verlauf dieser langen Geschichte, die doch über jetzt Jahrhunderte gelaufen ist, damit ich eine Identifikation mit meinem Bistum überhaupt erreiche. Und gerade im Erzbistum München und Freising, wo wir die Corbinians-Tradition noch sehr lebendig haben, gerade wieder am nächsten Monat, am 20. November, wird das Corbinians-Fest sein, sieht man immer wieder, wie stark diese Identifikation der Gläubigen mit ihrer Diözese da ist. Aber das ist nicht etwas, was für immer gegeben ist, sondern das will gefördert sein. Kommt ein weiteres hinzu, wenn ich eine geschichtliche etwas aufarbeite, habe ich natürlich ein Interesse, dass das nicht nur in der Gelehrtenstube oder in einem Buch vorhanden ist, sondern dass das in einem guten Sinn popularisiert wird. Also, dass das unter die Leute kommt, das muss man manchmal auch etwas vereinfachend runterbrechen. Und deshalb machen wir unsere Vorträge, wo das in allgemein verständlichem Rede mitgeteilt wird, wie Ereignisse oder Persönlichkeiten gelebt haben oder wie Glauben weitergegeben wurden, wie Frömmigkeitstraditionen sich verändert haben und so weiter. Also es ist nicht so, dass in unserem Verein nur Historiker sitzen, sondern hier sind jeder Mann und jede Frau willkommen, die sich für die Diözesangeschichte interessieren.
Und es ist vielleicht auch so, dass alles, was wir so antreffen hier bei uns im Bistum, Erzbistum München und Freising, aber natürlich auch in jedem anderen Bistum in Deutschland, historisch gewachsen ist. Es hat sich entwickelt. Wir sitzen nicht vor ganz neuen Strukturen, sondern die haben alle aufeinander aufgebaut. Und das, was wir heute erleben, ist eigentlich die Quintessenz aus dem Ganzen heraus. Das heißt, wenn wir nicht auf unsere Wurzeln zurückblicken würden und sie auch weiter beachten würden, dann würden wir auch sowas wie ja die Haftung, die Bodenhaftung verlieren. Kann man das vielleicht so auch ausdrücken?
So ist es genau, weil auch kirchliche Strukturen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die entwickeln sich, verändern sich auch über die Jahrhunderte hindurch. Und das sehen wir ja gerade sehr schön, wenn wir dann die Entwicklung vom Bistum Freising zum Erzbistum München und Freising uns näher anschauen, beispielsweise.
Herr Professor Bischof, Sie selbst haben den Vorsitz im Verein für Diözesangeschichte im vergangenen Jahr übernommen. Sie üben diese Aufgabe neben Ihrer Tätigkeit als Professor für Kirchengeschichte an der LMU aus. Was ist Ihnen denn persönlich ein besonderes Anliegen?
Wenn ich Kirchengeschichte lehre, so lehre ich natürlich in der Universität vor allem die übergreifenden Strukturen, die überreifende Kirchengeschichte über Jahrhunderte, also da kommt Papstgeschichte hinzu, da kommt die Entwicklung der Frömmigkeitsformen über Jahrhunderte, aber auch die Entwicklung der Institutionen und so weiter. Also die Makrogeschichte ist primär Gegenstand an der Universität, aber Makrogeschichte lässt sich nicht verstehen, nicht lehren, ohne die Mikrogeschichte, also die Geschichte einer Ortskirche vor Ort, weil konkret wird ja kirchliches Leben in welcher Form auch immer vor Ort. Denn ich will ja wissen, es genügt mir ja nicht zu wissen, dass der Bonifatius, wie Sie gesagt haben, 739 das Bistum Freising errichtet hat. Sondern man muss ja auch fragen, ja, wie haben dann die Menschen damals geglaubt? Was haben sie geglaubt? Und mir ist es ein Anliegen, diesen Bodenkontakt mit der Ortskirche, mit der Kirche vor Ort nicht zu verlieren. Denn wenn ich Beispiele in meine Darstellung, in meine Vorlesung mit einfließen lasse, in meinen Seminaren, da nehme ich ja nicht eine Quelle aus Norddeutschland oder aus Nordafrika, sondern ich nehme primär mal die Quellen und Beispiele, die vor Ort ist. Weil, um auch diese Kirchengeschichte zu verorten. Und hinzu kommt ein weiteres Anliegen, weil mir das Anliegen, diese Identifikation, von der ich gesprochen habe, mit der Kirche vor Ort einfach wichtig ist. Weil ich glaube, wenn die Gläubigen das verlieren, dann verlieren sie einen Teil ihrer Identität.
Sie haben gerade den heiligen Bonifatius angesprochen und auch die Bistumsgründung im Jahr 739. Wie trug sich denn damals nun die Gründung tatsächlich zu? Was war das denn für eine Zeit und warum wurde Freising denn überhaupt als Bischofssitz erwählt?
Da muss ich etwas ausholen. Wir sind jetzt im Frühmittelalter zu Beginn der Christianisierung. Und die Christianisierung in Bayern verläuft in drei Phasen, kann man sagen. Einmal die Zeit des römischen Christentums. Das ganze spätere Gebiet des Bistums Freising ist davon unberührt. Aber Augsburg beispielsweise, da gibt es christliches Leben schon zur Zeit, als hier im Bistum Freising noch keine Spuren davon gibt. Die eigentliche Christianisierung kommt dann im Zuge der irofränkischen Missionsbewegung. Man muss sich das vorstellen, nach dem Rückzug der Römer in unserem Raum gab es eine römisch-keltische Bevölkerung, dazu kamen Germanen und es gab eine Ethnogenese, aus dem sich der Stamm der Bajuwaren entwickelt hat. Das war ein nicht-christlich-heidnischer Stamm und jetzt kommt im Zuge der irisch-fränkischen Mission, kommen einzelne Mönche, die nach Bayern und gründen hier mal ein Kloster. Daraus entwickelt sich eine Form von stationärer Mission. Warum kamen diese Mönche überhaupt nach Bayern? Die Iren verließen ja ihre Insel nicht deshalb, weil sie auf dem Kontinent Mission betreiben wollten, sondern weil sie das Ideal der asketischen Heimatlosigkeit pflegten. Sie wollten also möglichst weit weg im Wissen, nie mehr nach Hause zurückzukommen, um irgendwo in einer Einöde ein Eremitendasein zu führen. Der bekannteste dieser irischen Missionare war Columban der Jüngere, der in Luxeuil, also in Vogesen, ein bedeutendes Kloster, ein Zentrum gegründet hat für sein für Mönche, die seiner Regeln nachgelebt haben. Und daraus sind diese Mönche sind dann wieder weitergezogen und für den süddeutschen Raum Alemannien und Bayern und der heutige deutschsprachige Schweiz haben diese Missionare im Grunde genommen die erste Christianisierung gebracht mit Unterstützung der fränkischen Herrscher, weil diese Gebiete standen damals unter fränkischer Oberhoheit. Und einer dieser Mönche war der Wanderbischof Corbinian. Wir wissen aus seiner Vita, dass er aus der Nähe von Paris geboren ist und dann ist er in einer ersten Romreise nach Rom gegangen, weil er keine Ruhe mehr fand in seiner Klause. Seine Wundertätigkeit und sein Wissen waren so schnell berühmt geworden, die Leute haben ihn bedrängt und das wollte er nicht. Er wollte dieser Sache entfliehen, ging nach Rom, und um den Papst zu bitten, ihm einen Ort zu sagen, wo er in Ruhe wieder seinem eremitischen Ideal nachleben kann. Papst hat ihn zum Bischof geweiht, nach Gallien zurückgeschickt. Nach einer weiteren Wirksamkeit in Gallien ist er auf einer zweiten Romreise, man bedenke das, nicht auf dem direkten Weg, sondern auf dem Umweg über Alemannien an den Hof der Bayernherzöge von Regensburg und Freising gekommen. Die wollten beide, sowohl der Herzog Theodor als auch der Herzog Grimoald, ihn halten. Corbinian ging weiter nach Rom, wurde vom Papst aber zurückgeschickt nach Gallien und in Südtirol, das bayerische Herzogtum reichte damals bis dorthin, haben ihn Gesandte von Herzog Grimoald mit Druck wahrscheinlich mitgenommen und nach Freising geführt, und dort ist er dann 1723/24 hat er dann mit einer Mönchsgemeinschaft erstmals als erster Bischof von Freising gewirkt für einige Jahre, bevor er dann wiederum in Südtirol 1729/30 gestorben ist.
Also der heilige Corbinian, der zählt ja jetzt auch zu den Patronen des Erzbistums München und Freising heute noch. Und die Gebeine des heiligen Corbinians, die liegen ja auch oben auf dem Freisinger Domberg, also genau im Freisinger Dom unten in der Krypta inzwischen, und werden dort auch verehrt. Ich wollte nochmal zurückkommen auf den heiligen Bonifatius. Der kam also ganz kurz nach dem heiligen Corbinian dann ins Spiel, weil 739 war die Gründung dann des Bistums Freising. Der hat eigentlich dann das rechtlich Formale in die Wege geleitet, wofür der heilige Corbinian sozusagen den geistlichen Boden schon bereitet hatte, oder?
So ist das richtig, ja. Also Bonifatius hat im bayerischen Raum nicht missioniert, sondern im Gegenteil, dass er Bistümer errichten konnte, zeigt er, dass eine gewisse Christianisierung bereits da war. Er hatte dann auf Wunsch des Bayernherzogs in Absprache mit dem Papst die Aufgabe, die bayerische Kirche zu organisieren. Er hat dann 4 Bistümer errichtet, die bis heute bestehen, nämlich Salzburg, Freising, Regensburg und Passau. Und zwar kanonisch errichtet, muss man exakt sagen, weil wir wissen ja, dass eben mit Corbinian bereits ein Bischof vor Ort gewesen ist. Er konnte also auf dem geistlichen Fundament, auf dem Boden von Corbinian aufbauen. Hier zeigt sich vielleicht auch eine leichte Rivalität zwischen den irofränkischen und angelsächsischen Missionaren, zu denen Bonifatius gehörte, dass diese Bistumserrichtung nicht vorher passiert ist.
Und Freising war für Jahrhunderte schließlich der Bischofssitz des Bistums und der Freisinger Dom war die Bischofskirche. Zu welcher Zeit entstand denn der Freisinger Dom und welche Bedeutung kam ihm damals zu?
Seit Zeiten des Corbinians gibt es auf dem Freisinger Domberg eine Kirche und die wurde, wie es an anderen Orten auch üblich ist und wie wir das auch an anderen Orten nachvollziehen können, über die Generationen hinweg weitergebaut. Also wir wissen sicher, dass dann im hohen Mittelalter eine romanische Basilika entstand, die in der Spätrenaissance gotisiert wurde und die heutige Ausgestaltung erfolgte im frühen 18. Jahrhundert unter Fürstbischof Johann Franz Ecker von Kapfing und Lichtenegg. Er hat die zum 1724, also zum 1000-jährigen Bistumsjubiläum, die Gebrüder Asam, also ganz bedeutende Künstler, nach Freising geholt, die dann der Kirche das heutige Aussehen gaben mit dem Stuck und auch mit dem Korbinianszyklus, wie er heute da ist.
Mhm. Bisher sage ich erstmal vielen Dank. In unserer Talksendung aus München heißt es heute von Konkordaten und Fürstbischöfen, der Verein für Diözesangeschichte von München und Freising. Dazu bin ich im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Vereins, Professor Dr. Franz Xaver Bischof. Und gleich geht's weiter mit bewegten Zeiten für das Bistum Freising, mit den Zeiten des Mittelalters und der Reformation. Sie haben eingeschaltet zur Talksendung aus München bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Martina Kick. Von Konkordaten und Fürstbischöfen, der Verein für Diözesangeschichte von München und Freising, das ist heute unser Thema. Und zu Gast bei mir im Münchner Studio ist der Vorsitzende des Vereins, Professor Dr. Franz Xaver Bischof. Neben dem heiligen Korbinian, über den wir ja schon gesprochen haben, gehört auch der heilige Benno zu den Patronen des Erzbistums München und Freising. Professor Bischof, wann hat der heilige Benno denn genau gelebt und welche Bedeutung hat er für das Erzbistum gehabt?
Der heilige Benno ist in der Meinung vieler Leute auch ein Patron des Erzbistums München und Freising. Genau genommen ist er Patron der Stadt München und nicht des Bistums, aber er ist auch der Patron des Bistums Meißen, Dresden, Meißen. Und das hängt mit seiner Geschichte zusammen. Das ist eine hochinteressanter Fall, der uns in die Zeit der Reformation hineinführt, weil man hier eigentlich einen Heiligen, wenn ich das so salopp vielleicht sagen darf, adoptiert hat in der Erzdiözese. Bischof Benno war Bischof von Meißen im 11. Jahrhundert, also zur Zeit des Investiturstreits, hat dann dort eine vermittelnde Stellung zwischen König Heinrich IV., dem er als Berater diente, und dem Papst eingenommen. Seine eigentliche Bedeutung beginnt aber im 13. Jahrhundert, weil seit dieser Zeit ist eine Verehrung an seinem Grab bezeugt. Diese Verehrung wurde dann im 15. Jahrhundert noch vergrößert, also die Verehrung hat im 15. Jahrhundert Aufschwung genommen und Herzog Georg von Sachsen hat zu Beginn des 16. Jahrhunderts, also zur Zeit der Reformation, seine Heiligsprechung in Rom betrieben. Und heilig gesprochen wurde er 1523 und zwar vom vorletzten deutschen Papst Hadrian VI., einem Niederländer. 1524 wurde dann in Meißen sehr groß die Heiligsprechungsfeier gefeiert und das hat zu einem Konflikt geführt zwischen Luther und den Altgläubigen. Luther hat damals eine Schrift sogar dagegen geschrieben und nach dem Tod Herzog Georgs von Sachsen wurde ja Sachsen, das sein Territorium, protestantisiert, also es ging zur Reformation über. Und Ende des 16. Jahrhunderts, 1579, hat der letzte altgläubige Bischof von Meißen die Gebeine dem Herzog Albrecht V. von Bayern übergeben. Der hat sie nach München genommen, sie wurden in der Frauenkirche beigesetzt, 1580, und dort hat sich eine neue Heiligenverehrung erwachsen, die über die Jahrhunderte fortgedauert hat. Heute, wie gesagt, ist Benno Patron der Stadt München, auch Altbayerns, dieses Bezirk, und eben des Bistums Meißen-Dresden.
Und in der Zeit des Mittelalters war auch die Zeit des Ordenslebens in hoher Blüte. Herr Professor Bischof, welche Bedeutung hatten die Orden im Bistum Freising? Wer war dort überhaupt vertreten?
Wir können das vielleicht zunächst an einer Persönlichkeit darstellen, nämlich Otto von Freising, zweifellos den bedeutendsten Bischof der Geschichte des alten Bistums Freising. 1138 bis 1158, also ganze 30 Jahre lang, war er Bischof in Freising. Er war selber Zisterzienser, hat auch als Bischof seinen Mönchshabit nie ausgezogen, also blieb der zisterziensischen Spiritualität auch verpflichtet. Und dieser Bischof von Freising hat weit über das Bistum Freising hinaus Bedeutung erlangt, nicht weil er am Zweiten Kreuzzug mit teilgenommen hat, zu dem sein Ordensbruder Bernhard von Clairvaux aufgerufen hat im Auftrag des Papstes, sondern auch nicht so sehr, weil er ein Reformer der Diözese und des geistlichen Lebens gewesen ist, sondern vor allem wegen seiner Bedeutung als Geschichtsschreiber. Er hat eine Weltgeschichte geschrieben, seine berühmte Chronik, in der er übrigens auch den Freisinger Domberg und sein Umland beschrieb, aber in dem er über die damals übliche Darstellung von Ereignissen nach Jahren versucht hat, epochenübergreifende Darstellungen zu schreiben und Zusammenhänge zu formulieren. Und er in Anlehnung an Augustinus hat er zwei Reiche unterschieden, das himmlische Reich und das weltliche. Und er war stark apokalyptisch veranlagt in dieser und hat gedacht, dass mit dem Investiturstreit eben die Weltzeit zu Ende geht. Aber seine Weltgeschichte ist eine bis heute hervorragende Quelle des Mittelalters. Mhm. Ordensleben hat natürlich im Bistum Freising seit der Gründung, also seit Corbinium, seit Bonifatius, immer eine Rolle gespielt. Sie bekommt aber im Mittelalter eine neue Qualität durch die Bettelorden.
Mhm. Und da fallen sicher auch die Augustiner mit drunter. Und das ist ein Beispiel für das Ordensleben im Bistum. Denn der Orden war sogar innerhalb der Stadtmauern von München angesiedelt. Heute sind die Augustiner vor allen Dingen wegen ihres Bieres noch bekannt und berühmt. Das ist Augustinerbräu kennt jeder, hier in München jedenfalls. Doch damals war der Konvent innerhalb der Stadtmauern auch sehr groß. Warum hatten die Augustiner denn sich gerade in München niedergelassen und wofür machten sie sich damals stark?
Da haben wir ein interessantes Phänomen, das alle Bettelorden auszeichnen, nämlich die Franziskaner, Dominikaner, Augustiner, Eremiten und Karmeliten. Im Unterschied zu den Zisterziensern, die eher weltflüchtig waren, in die Einöde gingen, gingen alle Bettelorden in die damals neu aufstrebenden Städte. Warum? Weil hier das Potenzial da war für ihre ganz besondere Form des Lebens, also ein einfaches Leben von Bettel und eigener Handarbeit und vor allem, weil hier die Leute da waren, die sie brauchten, um ihre Botschaft weiterzugeben. Also Stadt und Bettelorden sind eine Einheit, sie gehören zusammen. Die Bettelorden waren ja auch erstmals nicht an ein Kloster gebunden, wie die Benediktiner, sondern sie waren sozusagen mobil. Mhm. Also sie konnten von einer Stadt zur anderen gehen und es gibt im Grunde genommen keine größere mittelalterliche Stadt, wo es nicht die vier Bettelordenklöster gibt. Kleine Städte haben dann zwei Bettelorden gehabt, aber die größeren Städte sind wie München damals, da sind alle vier Bettelorden vertreten.
Was fällt da jetzt genau drunter? Die Augustiner, dann haben wir die Franziskaner,
die Dominikaner und die Karmeliten.
Mhm. Und die waren auch alle hier im Bistum Freising damals vertreten?
Die waren alle vertreten.
Mhm. Und durch das Wirken Martin Luthers kam schließlich die Reformation auch nach Bayern und in das Bistum Freising mit hinein. Doch es gab auch große Gegenströmung, besonders durch den Jesuitenorden hier in München. Welchen Einfluss hatte denn die Zeit der Gegenreformation auf das Bistum Freising?
Freising gehörte von seinem von der Diözese her ja politisch zum Gebiet des Herzogs des Kurfürsten von Bayern. Mhm. Und die bayerischen Herzöge und Kurfürsten haben von vornherein eine klare Stellung gehabt gegen die Reformation, indem sie beschlossen haben, katholisch zu bleiben und haben folglich auch mit allen Mitteln versucht, die Reformation abzuwehren. Wo das militärisch nicht, da gab es zum Beispiel die Gegenreformation, also darunter versteht man die militärische Abwehr oder die Rückgewinnung von einmal protestantisch gewordenem Land. Da gab es parallel dazu die katholische Reform. Mhm. Stichwort Konzil von Trient. Und im Zuge dieser Reform der bayerischen Lande haben die bayerischen Herzöge die Jesuiten zu Hilfe gerufen. Also, sie haben mit dem Jesuitengeneral, also Ignatius von Loyola, einen Vertrag abgeschlossen, dass die Jesuiten nach Bayern kommen, zunächst in Ingolstadt und haben dort ein Kollegium errichtet, und sehr bald waren sie schon im 16. Jahrhundert auch in München und haben dann hier die Münchner Jesuitenkirche, die St. Michaelskirche, gebaut, die ja sehr ausstrahlend ist und die zu einer Modellkirche wurde für den Kirchenbaustil der nachtridentinischen Zeit, aber die auch ein neues katholisches Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt. Die Jesuiten haben dann sich vor allem im Bildungswesen engagiert und sie haben in Bayern tatsächlich bis zur Säkularisation, fast also bis zur Französischen Revolution, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, faktisch eine Monopolstellung im Bildungswesen gehabt. Mhm. Mhm.
Das war auch ganz wichtig gegen die Schulen, die Martin Luther sozusagen mit ins Leben gerufen hatte, die zumindest mal auf sein Wirken mit aufbauten. Das waren die sogenannten Küsterschulen. Die waren ja dann ganz im reformatorischen Geist angesiedelt. Da habe ich jetzt dran gedacht, dass natürlich dann auch die Jesuiten im Bildungsbereich aktiv waren und auch hier die Menschen befähigt haben, überhaupt lesen und schreiben zu lernen.
Ja, eine Bildungsschicht konnte natürlich schon lesen und schreiben. Mhm. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat bis ins 19. Jahrhundert weder lesen noch schreiben können. Mhm. Aber daneben gab es natürlich auch in Städten Lateinschulen, die gab es schon vorher. Aber es ist tatsächlich so, dass sowohl der geistliche wie der weltliche Nachwuchs gerade in Bayern wesentlich von den Jesuiten ausgebildet mhm. worden ist. Mhm. Und schon Herzog Albrecht V., den ich vorher genannt habe, war selber auch schon Jesuitenzögling. Mhm.
Und heute haben wir ja auch die Trennung von Kirche und Staat. Die ist ja heute im Prinzip schon ganz selbstverständlich. Früher gab es die natürlich nicht. Da war der weltliche Herrscher eben auch zugleich der geistliche Herrscher. Und daher kommt auch der Name Fürst, Bischof. Also da kann man sich das richtig verdeutlichen. Später wurde dann auch das Konkordat eingesetzt. Herr Professor Bischof, was eigentlich ist das genau, das Konkordat, und was verbindet sich damit?
Ja, da stehen wir nun an der Zäsur, die eingeleitet wurde durch die Französische Revolution in Deutschland, durch die Säkularisation von 1802-3. Zunächst ein Wort zum Konkordat. Ein Konkordat ist ein Vertrag zwischen einem Staat und dem Heiligen Stuhl über die Regelung der kirchlichen Verhältnisse. Nötig geworden war das, nachdem 1803 die gesamte alte Reichskirche säkularisiert worden war. Sie haben zu Recht gesagt, dass ein Fürstbischof eine Doppelfunktion hatte. Er war nämlich einerseits geistlicher Leiter seiner Diözese, seines Bistums, und andererseits war er in Personalunion weltlicher Herrscher eines Territoriums, wo er alle Rechte hatte, von bis hin zu Entscheid über Leben und Tod seiner Untertanen, wie es auch ein anderer weltlicher Fürst hatte. Das ist ein Spezifikum der deutschen Geschichte, die sich über 1000 Jahre entwickelt hatte. Mit der Säkularisation gingen diese weltlichen Territorien der Fürstbischöfe unter. Das heißt, ihr Territorium wurde den weltlichen Fürsten zur Verfügung gestellt, und zu dieser Zeit entstanden die modernen deutschen Flächenstaaten Baden, Württemberg, Bayern, wie wir sie heute kennen. Mhm. Zugleich verloren die Fürsten alle herrschaftlichen Ansprüche und sie verloren auch weitgehend ihren Besitz. Die Bischöfe wurden pensioniert. Und das kirchliche Leben musste dann bis zur Neuordnung, die in Bayern relativ früh kommt, 1817, durch Generalvikare vor Ort weitergetragen werden. Es war weitgehend eine bischofslose Zeit, gerade im Bistum Freising, wo der letzte Fürstbischof Schroffenberg 1803 schon stirbt. Mhm. 1870 können sich dann nach langwierigen Verhandlungen der Heilige Stuhl und das Königreich Bayern, Bayern ist seit 1806 ein Königreich gewesen, einigen in diesen Fragen. Es entstehen, steht die heutige Erzdiözese München mit den Suffraganbistümern Augsburg, Regensburg, Passau, und zugleich wurde die alte Bischofskirche von Freising nach München verlegt. Aber man hat da, man wollte nicht die Tradition von Freising, die ja doch 1000 Jahre alt war, einfach unterdrücken, sondern wie das etwa beim Bistum Chiemsee passierte, dass es nicht mehr gibt und das auch fast nichts mehr erinnert, weil es war ein kleines Eigenbistum der Erzdiözese Salzburg, sondern man hat diese Tradition mitgenommen in die neue Zeit und deshalb der Doppelname München und Freising. Und die Bischofskirchen Freising blieb dann eine zweite Bischofskirche und ist heute Kathedrale.
Mhm. Aber die Bischofskirche, die Kirche des Erzbischofs, um genauer zu sein, ist die heutige Frauenkirche in München. Die Kirche existierte ja damals schon. Hat man sie dann einfach übernommen und als Bischofssitz ausgewiesen?
Ja, mit der Umschreibung der neuen Bistumsgrenzen, das Erzbistum München und Freising umfasst ja nicht nur das alte Gebiet des Bistums Freising, sondern gerade im Südosten erfuhr es eine starke Erweiterung durch das Gebiet des ehemaligen Bistums Chiemsee, also den ganzen Chiemgau. Mhm. Gleichzeitig musste man natürlich, weil man den Bischofssitz in München jetzt errichten wollte, auch eine neue Bischofskirche. Und da hat man sinnvollerweise auf diese traditionsreiche Kirche zurückgegriffen und ist ja auch eine sehr repräsentative neue Bischofskirche.
Mhm. Ich sage wieder vielen Dank bis hierhin. In unserer Talksendung aus München heißt es heute von Konkordaten und Fürstbischöfen, der Verein für Diözesangeschichte von München und Freising. Der Verein hat auch für das kommende Jahr wieder einige Themen im Blick. So etwa wird das Zweite Vatikanische Konzil beleuchtet, das im kommenden Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert. Darüber sprechen wir gleich. Sie haben eingeschaltet zur Talksendung für München bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Martina Kick. Von Konkordaten und Fürstbischöfen, der Verein für Diözesangeschichte von München und Freising, so lautet heute unser Thema. Und zu Gast bei mir im Münchner Studio ist der Vorsitzende des Vereins, Professor Dr. Franz Xaver Bischof. Bevor wir auf die Themen zu sprechen kommen, die Sie im Verein für Diözesangeschichte schon für das kommende Jahr in Vorbereitung haben, blicken wir nochmals auf ein für das Erzbistum München und Freising historisches Datum im 20. Jahrhundert. Da stand nämlich die Neuregelung des Konkordats an, im Jahr 1924 war das. Herr Professor Bischof, was beinhaltete diese Neuregelung und warum war sie notwendig?
Notwendig geworden wurde diese Neuregelung durch den Untergang der Monarchie 1918. Und diese Neuregelung des Konkordats bringt tatsächlich für das Erzbistum München und Freising viele Veränderungen. Bisher war es ja so, dass der Erzbischof von München und Freising im ganzen 19. Jahrhundert aufgrund der Regelung im Konkordat von 1817 vom König ernannt wurde und vom Papst dann kanonisch eingesetzt wurde. Also König macht eine Nomination. Und jetzt fällt das weg. Jetzt gelingt es dem Heiligen Stuhl hier auch bereits, dass im neuen Kodex von 1917 erstmals eingeführte Recht, dass der Papst die Bischöfe frei ernennt. Heute heißt es, der Papst ernennt die Bischöfe frei oder bestätigt rechtmäßig gewählten, durchsetzt und der Staat auf seine Mitwirkungsrechte bei der Bischofsernennung verzichtet, und das Konkordat ist ohnehin für die Kirche sehr positiv ausgefallen, auch durch die finanziellen Leistungen, die der Staat übernimmt. Wichtig ist dieses Konkordat insofern, weil es dann auch während der gesamten Nationalsozialismuszeit ja gültig geblieben ist, auch durch das Reichskonkordat von 1933 nicht überholt wurde und bis heute in seiner Substanz gültig ist. Also es ist die Basis, auf der das heutige Verhältnis von Kirchenstaat auch beruht. Das Konkordat ist bis auf wenige Änderungen unverändert.
Was beinhaltet es denn ganz genau? Also was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Es ist ein Staatskirchenvertrag und da wird genau dargelegt, welche Rechte die Kirche und welche der Staat hat und wie man sich das aufteilt.
Ja, also zunächst geht es eben um die Frage der Bischofsernennung und dann auch die Frage der Finanzen, also dass der Staat bezahlt ja die Besoldungen der Bischöfe. Mhm. Warum macht er das? Das ist eine Folge, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, nämlich bei der Säkularisation hat sich der Staat ja diese ehemaligen fürstbischöflichen Territorien angeeignet, hat damals die Verpflichtung übernommen für die Neuerrichtung der Bischofssitze und die Dotation der Bistümer und Domkapitel zu sorgen. Und diese Sorge konnte natürlich 1918 bzw. 1924 nicht einfach wegfallen. Das musste neu geregelt werden. Mhm. Und im Unterschied zu anderen deutschen Staaten ist das im Bayern-Konkordat von 1924 sehr zugunsten der Kirche ausgefallen, weil Bayern damals unbedingt seine Eigenstaatlichkeit bewahren wollte und deshalb mit einem auswärtigen Staat beziehungsweise mit dem Heiligen Stuhl eben völkerrechtlichen Vertrag zu unterschreiben.
Mhm. Und im Verein für Diözesangeschichte haben Sie sich natürlich auch schon mit den Themen für das kommende Jahr 2012 auseinandergesetzt. Da steht das Jubiläum zum Zweiten Vatikanischen Konzil an. 50 Jahre liegt die Eröffnung dann bereits schon wieder zurück. Herr Professor Bischof, welchen Einfluss hatten die Regelungen aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil denn auf das Erzbistum München und Freising?
Ja, für die gesamte Kirche überhaupt hat das Zweite Vatikanische Konzil grundlegende Bedeutung auch für unsere Erzdiözese, weil wir stehen auf dem Boden dieses Konzils, das ja das bedeutendste kirchliche Ereignis des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Und denken Sie nur daran, wie wir heute Eucharistie feiern und wie in der Vorkonzilszeit Eucharistie gefeiert wurde, das wurde alles auf Ebene der Ortsebene unserer Erzdiözese, aber natürlich auch in jedem anderen Bistum, umgesetzt. Und auch unser Vereinswesen hat ja eine wesentliche Änderung erfahren. Unsere Frömmigkeitsformen und unsere Art und Weise, wie wir unser Kirchenverständnis pflegen, auch die Mitarbeit der Laien in der Kirche, all das wurde durch das Zweite Vatikanische Konzil ermöglicht. Das waren nicht überall Neuanfänge, aber es wurde praktisch umgesetzt und es wurden ältere Anliegen auch wie bei der Liturgie jetzt in eine breite Praxis übergeführt. Gerade bei der Liturgiepraxis fand ja 1960 ein eucharistischer Weltkongress in München statt, der das wesentlich mit vorbereitet hat, was nachher das Zweite Vatikanische Konzil in der Liturgiereform beschlossen hat.
Mhm. Ja, ich sage herzlichen Dank, Herr Professor Bischof, dass Sie uns über die Geschichte des Erzbistums München heute so ausführlich berichtet haben. Unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Von Konkordaten und Fürstbischofen heißt es heute in der Talksendung der Verein für Diözesangeschichte von München und Freising. Und zu Gast bei mir im Studio ist Professor Dr. Franz Xaver Bischof. Er hat den Vorsitz im Verein für Diözesangeschichte von München und Freising inne und ist Professor für Kirchengeschichte an der LMU in München. In der kurzen Zeit durften wir gemeinsam mit ihm einige Momente der bewegten Geschichte des Erzbistums München und Freising herausgreifen und auch näher beleuchten. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute bei uns im Studio waren und uns über den Verein für Diözesangeschichte berichtet haben.
Vielen Dank. Danke. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielleicht wurde bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja das Interesse geweckt und Sie möchten noch mehr über die Geschichte des Erzbistums München und Freising und vielleicht auch über den Verein für Diözesangeschichte erfahren. Dann finden Sie im Internet unter erzbistum-münchen-vdg weitere Informationen und natürlich auch das Programm des Vereins. Und ich nenne die Adresse nochmal: erzbistum-münchen-vdg.de. Ich bedanke mich, dass Sie heute mit dabei waren. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen Ihre Martina Kick.